Noch ein Kaffee, wenig Schlaf, tausend Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah. Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Baby Steps, Eltern werden für Anfänger.
Geiler Jingle, oder?
Man müsste halt nur singen können.
Ich finde, du hast das ganz gut gemacht.
Naja, danke für die Blumen auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Baby Steps.
Eltern werden für Anfänger.
Das ist unser neuer Podcast und wir wollen euch ganz schonungslos in alle Themen rund ums Elternsein mitnehmen, die die meisten Eltern sich gar nicht trauen auszusprechen, weil es doch irgendwie peinlich oder unangenehm ist.
Bei uns gibt es kein Tabu und wir reden freischnauze.
Genau, also es wird sehr ehrlich, manchmal auch lustig, emotional und manchmal auch unbequem werden. Aber bevor wir jetzt direkt reinstarten in unsere allererste Folge, wollen wir uns erstmal vorstellen. Wer bist du eigentlich und was machst du hier überhaupt?
Ich bin der Tobi. Wenn du es nicht vergessen hast, dein liebender Ehemann. Seit 10 Jahren sind wir zusammen, seit 8 Jahren verheiratet. Mhm. Bin der Papa vom Küken. Mega stolzer Papa natürlich. Und bin auch noch berufstätig, bin in der Automobilbranche im Management und bin 35. Das ist vielleicht auch noch interessant. Aber genug von mir. Wer sitzt mir denn gegenüber?
Ich bin Jessie, ich bin 37 und ja, ihr habt richtig gerechnet, ich habe mir einen 2 Jahre jüngeren Mann geangelt.
Du bist schon echt nah dran an den 40.
Call me Cougar. Ach, erzähl mir das nicht mit den 40, schwebt über mir wie ein Damoklesschwert. Aber naja, man ist ja nur so alt, wie man sich fühlt und ich fühle mich sehr jung. Ich bin die Mama vom Küken. Und ich bin selbstständige Unternehmerin mit meinem Frauengesundheitsunternehmen Bodysynchron, das ich in der Pandemie gegründet habe, weil ich eine riesige Leidenschaft für das Thema Frauengesundheit habe und da auch eine richtig schöne Community auf Instagram angesammelt habe von Frauen, die es auch lieben, über diese Themen zu sprechen.
Jetzt stellt sich nur die Frage, warum sitzen wir hier, warum nehmen wir den Podcast auf und warum sollte uns irgendjemand da draußen zuhören?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und ich hoffe, wir können sie für euch beantworten, dass ihr entscheiden könnt, ob es sich lohnt, hier dran zu bleiben oder nicht. Prinzipiell habe ich bei meiner Arbeit auf Instagram gemerkt, dass sich sehr viele Leute für unseren Kinderwunschweg interessiert haben, denn der war tatsächlich alles andere als einfach.
Er war mega beschissen, um ehrlich zu sein. Du wärst uns fast gestorben an einer Stelle.
Ja, also es sind sehr, sehr schwierige Abzweigungen dieses Weges gewesen, die wir gehen mussten. Und ich habe mir einfach gedacht, dass dieser Podcast vielleicht auch anderen hilft, die ähnlich an so einem Punkt feststecken, wo es nicht weitergeht mit dem Kinderwunsch, wo man total struggelt und alle um einen rum bekommen scheinbar mühelos Babys, nur man selber nicht. Ich hoffe, dass wir ein bisschen dazu beitragen können, bei diesem Thema aufzuklären, das auch so ein bisschen aus der Tabu-Ecke zu holen und einfach offen darüber zu sprechen. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum wir den Podcast machen, denn wir wollen auch noch was anderes teilen.
Ich glaube, unser wichtigster Punkt ist das Thema, dass wir beide Vollzeit-Professionals sind. Wir sind beide berufstätig, wir lieben beide unsere Jobs. Du bist ultra engagiert in einem Unternehmen, ich bin mit Feuereifer bei mir im Management dabei. Und das unter einen Hut zu kriegen mit dem Kinderwunsch und natürlich am Ende mit dem Küken, das hat uns vor so viele Herausforderungen gestellt und genau über die wollen wir sprechen.
Ja, weil wir sind ja eigentlich sonst schon ein gleichberechtigtes Paar, also in jeglicher Hinsicht. Wir teilen uns irgendwie den Haushalt. Du hast in der Phase, wo ich das Business aufgebaut habe, super viel gekocht, eingekauft, gebügelt, geputzt, wo ich fast gar nichts im Haushalt gemacht habe.
Also okay, ist zwar etwas gelogen, gebügelt weniger. Ist nicht unser Ding, aber ansonsten hast du recht.
Ja, wir laufen lieber zerknittert rum, als dass wir bügeln. Achtet mal drauf, wenn ihr uns seht.
Fällt aber den wenigsten auf.
Genau, aber was ich sagen will, ist, du bist kein so klassischer Dude, der halt in die Arbeit geht und dann erwartet, dass die Frau den ganzen Haushalt schmeißt, sondern du bist da ja wirklich echt ein ganz moderner Ehemann, was ich toll finde und warum ich dich auch so liebe. Aber in Sachen Kinderwunsch sind wir echt, beziehungsweise in Sachen Elterndasein, das ist vielleicht korrekter, sind wir sehr an die Grenzen der Gleichberechtigung gestoßen, strugglen enorm damit, diskutieren auch oft deswegen bis heute und wollen euch dabei teilhaben lassen, damit ihr seht, auch damit seid ihr nicht allein, wenn ihr merkt, hey, bei uns läuft es überhaupt nicht perfekt und auf Instagram tun immer alle so, als könnte man das so gleichberechtigt und geil aufteilen.
Wir leben halt nicht in Skandinavien, sondern in Deutschland. Ja, und da geht es einfach nicht.
Deutschland ist einfach nicht gemacht für dieses faire Aufteilung. Wir haben da noch eine sehr klassische alte Rollenaufteilung und die legt uns regelmäßig Steine in den Weg.
Lass uns doch mal starten mit dem Leben vor dem Kinderwunsch. Wie standst du zu dem Thema Kind? Hat das wirklich eine Rolle gespielt? Wie war es für dich?
Also, ich fand Kinder natürlich immer süß, aber ich habe eigentlich in unserer Beziehung dafür gar keinen Platz gesehen.
Real Talk, immer süß. Manchmal waren schon auch nervige Kids dabei, die
ja,
man nur beobachtet
aber
hat.
Aber weißt du noch, in London, in der U-Bahn, das Superboots mit vielen U?
Das stimmt, das war wirklich, wirklich süß.
Wir haben die süßen Kinder immer Boots genannt und je nach Süßheitsgrad haben wir denen viele Us gegeben. Also, falls ihr diesen Insider jetzt nicht verstanden habt.
Grinchige Paarsprache nach den Jahren.
Ja, absolut. Genau, also süße Babys fand ich schon immer süß und ich finde, viele von unseren Freunden haben auch echt süße Babys bekommen.
Das stimmt.
Wo wir schon gern Crazy Aunt und Crazy Uncle gespielt haben, aber auch happy waren, wenn wir die dann wieder abgeben konnten und unsere Ruhe hatten, oder?
Voll, also wir waren 100% happy, haben nichts gebraucht, sind gereist, haben getanzt, haben gegessen, haben unsere kleine Firma, deine Firma vorangebracht. Es war einfach perfekt, es hat nichts gefehlt.
Nee, es hat echt nichts gefehlt. Also das war wirklich das perfekte Leben und es war eher so, dass ich mir dachte, boah, wenn wir jetzt ein Kind kriegen, das stellt ja alles auf den Kopf. Also dann kann ja einer von uns nicht mehr so gut arbeiten, wir verdienen weniger Geld, wir haben keine Freiheiten mehr, weil man ist plötzlich so eingeschränkt. Man kann ja nicht einfach spontan nach New York chatten, wenn man Bock hat, sondern man muss alles dann genau planen, wie man es mit Kind macht. Und ich dachte mir eigentlich eher, dass uns das Glücklichkeit nimmt, als dass es uns Glücklichkeit schenkt.
Ich habe auch das ein oder andere Paar in unserem Umfeld eben beobachtet, wo das Kind das schon stark geändert hat. Das ist natürlich, klar, eine mega Bereicherung, aber diese Freiheitsgrade, mal einen europäischen Städtetrip am Wochenende zu machen, kurz entschlossen, wenig Gepäck und bis in die Nacht irgendwo feiern, das geht halt dann einfach nicht mehr. Und das hat natürlich schon, ja, das ist ein bisschen abgebremst bei uns.
Ja, und auch wenn du an Paare denkst, weißt du noch dieses eine Paar, was wir mal besucht haben, die gleich zwei Kinder direkt nacheinander rausgeschossen hatten und die uns dann erzählt haben, dass beide Schreibabys sind und sie dann nachts um 3 beide rumlaufen mit den Kindern und sich völlig übermüdet anschauen, weil keiner das jeweilige Kind, das man im Arm hat, beruhigt bekommt. Also das war schon ein Horrorszenario für uns.
Das war gruselig, mega gruselig. Als ich mir damals vorgestellt habe, das wären wir beide und ich schlafe ja richtig gern und richtig gern lang, das hat mir mega gereicht, also
Keine Chance,
Kids
oder?
Damals, ne? Wie war es bei dir? Was hat dich am meisten abgehalten zu der Zeit?
Ja, also natürlich zum einen das berufliche Thema, wo ich mir einfach dachte, oh, muss ich da dann zurückstecken? Aber zum anderen auch einfach dieses Identitätsthema, weil wir haben zwar tolle Freundinnen im Umfeld, die auch nach dem Kind noch cool waren, zum Glück, aber ich habe auch viele Frauen erlebt, die sich in diesem Thema Kind so komplett verloren haben und dann gefühlt nur noch Mama waren und alles, was die früher mal ausgezeichnet hat, das war auf einmal weg. Und ich hatte halt auch Angst, dass das meine Identität so killt. Und ich habe mich überhaupt nicht in diesem Mama-Bild, was die Gesellschaft einem ja auch irgendwie so glorifiziert darreicht, da habe ich mich überhaupt nicht drin gesehen. Also dieses am Spielplatz dann mit anderen Muttis abhängen und nur über Mama-Kram reden und Baby-Kram. Ich habe mir das so unglaublich langweilig vorgestellt und deswegen habe ich es für mich einfach überhaupt nicht gesehen. Aber abgesehen davon habe ich mich auch gefragt, wie verantwortungsvoll es ist, so ein Kind in diese Welt, in der wir leben, überhaupt zu setzen.
Da bist du ja deutlich mehr Kopfmensch, als ich das bin. Also die Frage, ob es dem Klima gut tut, wie es der Welt damit geht, was wir dem Kind damit antun, die habe ich mir weniger gestellt. Ich bin halt eher so ein optimistischer Typ. Und wenn mein Kind Heiten haben wollen, was wir damals ja nicht wollten, dann bekommen wir es halt. Weil ich sage mal, Krisen gab es schon immer. Es gab irgendwie den Kalten Krieg mal in den 80ern, to be fair, vor unserer Zeit, aber trotzdem das Ozonloch und die Welt ging trotzdem weiter. Also ich hätte jetzt da nicht so diese generellen gesellschaftspolitischen Bedenken gehabt.
Ja, ich habe halt dann da auch dieses Essay von Jonathan Safran Foer gelesen, dieses Wir sind Klima, wo er empfiehlt, halt maximal ein Kind zu bekommen, besser gar keine, wegen der Klimakatastrophe. Und es ist ja auch immer unruhiger auf dieser Welt geworden. Ich meine, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo mehrere Kriege einfach toben, einer davon in Europa. Das war damals jetzt noch nicht der Fall, aber ja, man hat schon gemerkt, dass die Welt irgendwie wieder unruhiger wird und ich habe mir da einfach Sorgen gemacht, aber du warst da schon eher entspannt, da hast du recht. Wir haben dann aber einfach erstmal versucht, unsere Liebe anders zu verteilen, beziehungsweise einem anderen Wesen Liebe zu schenken.
Oh ja, und zwar unserem Grisou. Da geht mir das Herz auf, das war unser kleiner Hund, der ist mittlerweile leider verstorben. Stellt euch einen alten Herrn vor, einen kleinen Dackel mit Terrier drin, der schon Zähne verloren hat, weil er echt ein schwieriges Leben hatte und die Zunge stetig auf einer Seite raushing. Das war mega süß und obwohl er so stur war, war er so liebenswert. Jetzt muss ich euch kurz ein bisschen langweilen mit seiner Historie. Der wurde auch geschlagen bei den Vorbesitzern. Wir haben ihn aus dem Tierheim adoptiert.
Mit 14?
Mit 14, weil ihn natürlich keiner mehr wollte. Alle wollen im Tierheim ja junge Hunde. Und er hat sich aber so schnell geöffnet am Anfang. Ich erinnere mich noch an einen Moment, als wir mit einem Geschirrtuch in der Küche zugange waren und uns nur umgedreht haben, ist er noch zusammengezuckt.
Vom Geschirrtuch, gell?
Vom Geschirrtuch, weil er halt dachte, er kriegt wieder eins drauf. Aber er hat sich so geöffnet und wurde so schnell Mitglied unserer Family und hat uns dann ja 5 Jahre begleitet. Also hat echt ein hohes Alter erlebt und war damals auch nicht wirklich eine Belastung, weil er deine Mama unterstützt hat.
Genau, meine Mama ist super tierlieb und wir haben die dann einfach immer als Hundesitter eingespannt, wenn wir davon chatten wollten, was wir dann schon auch noch regelmäßig getan haben. Und das haben wir von Anfang an gemacht, als wir den aus dem Tierheim geholt haben. Und deswegen war meine Mama einfach ein zweites Zuhause für den. Also der fand es da genauso chillig wie bei uns. Und dann hatte man auch kein so schlechtes Gefühl, oh, ich schiebe den Hund jetzt ab, sondern jetzt hat er halt eine coole Auszeit bei seiner Hundeoma.
In seinem Landhaus.
Genau, in seinem Landhaus. Und deswegen hat uns das eigentlich keine Freiheit gekostet und war dann wirklich nur Baby-Baby-Light. Also das war jetzt noch nicht ansatzweise eine Einschränkung der Freiheit, wie man es ja dann wirklich mit Baby erlebt.
Hattest du das Gefühl, dass Druck damals auf uns geherrscht hat? Also dass die Families, weil wir gerade drüber sprechen, oder Freunde uns konfrontiert haben mit dem Thema Kinderwunsch oder wie es bei uns aussieht?
Ja, also Freunde haben uns, glaube ich, gar nicht konfrontiert, weil die da eigentlich alle ein sehr gutes Gespür für sowas haben, dass man halt von alleine darüber redet, wenn man sich bereit fühlt und sonst eigentlich nicht.
Ähnlich wie mein Dad?
Ja, der hat schon öfter nachgefragt. Einmal kamen wir irgendwie von New York zurück. Ich glaube, das war unsere Hochzeitsreise. Da waren wir gerade mal ein Jahr verheiratet.
Genau.
Nee, Quatsch, nicht Hochzeitsreise, das war die Reise zum einjährigen Hochzeitstag. Und dann kam so, ja, und habt ihr uns einen kleinen Amerikaner mitgebracht?
Die Frage kam nach jeder Reise. Und je nachdem, in welchem Land wir waren, war die Nationalität dann in der Frage.
Genau, immer die wechselnde Nationalität. Und da haben wir dann auch gesagt, dass wir uns das in Ruhe überlegen. Und nein, falsch, deine Mutter hat gesagt, wir sollen uns das überlegen, ob wir das wirklich wollen, also auf Kinder verzichten, weil sie halt gemerkt hat, wir werden immer älter und da passiert nichts. Und dann haben wir gesagt, ja, wir überlegen es uns. Und dann hat sie gesagt, überlegt es euch nicht zu lang.
Wobei ich glaube, dass die Hoffnung irgendwann verloren hatten. Also als wir dann ja schon ein paar Jahre zusammen waren und immer älter wurden, du ja auch mit 2 Jahren Vorsprung, wie wir eingehend gesagt haben.
Wie oft wirst du mir das noch reindrücken heute?
Naja, für die biologische Uhr war das ja schon so ein Faktor, vielleicht ja, dafür Außenstehende. Okay. Ich glaube, dass meine Eltern die Hoffnung zwischenzeitlich schon an den Nagel gehängt hatten.
Das stimmt. Und meine Eltern, ich glaube, meine Mutter hat sich schon auch sehr gewünscht, dass wir Enkel bekommen. Aber die sind generell schon eher so ein bisschen Hippies von der Einstellung her, so alte 69er, die dann halt sagen, ja, mein Gott, müsst ihr wissen, was ihr macht.
Ja, allen voran dein Dad, der ist ja mega entspannt.
Also. Ja, der ist sehr entspannt, das stimmt.
Wie ging es deinen Freunden, deinen Freundinnen damit?
Ja gut, die waren ja alle schon ein Stück weit weiter als ich. Also ich bin echt die Letzte in meinem Freundeskreis, die schwanger geworden ist. Die anderen haben alle vorher schon Babys rausgeploppt. Manche schon deutlich jünger als ich. Also ich war da eigentlich, glaube ich, die am meisten gestruggelt hat. Und deswegen war das einfach auch schon oft Thema, dann Babypartys, Taufe, Kindergeburtstag und so weiter. Also das kam in unserem Leben schon vor, aber halt immer nur aus Sicht der Freundinnen. Und man merkt dann natürlich auch, dass sich die Gespräche verändern und man vielleicht nicht mehr so spontan sich abends auf ein Weindate trifft, wie man das früher gemacht hat. Also ich habe das schon gemerkt, dass sich was verändert und fand das auch nicht immer so cool, weil dann einfach so ein bisschen Leichtigkeit verloren geht, wenn man an so ganz verschiedenen Punkten im Leben steht und dann ist es schwieriger, die Freundschaft zu bewahren. Ich habe zwar immer dafür gekämpft, aber ich fand es zeitweise schon schwierig, dass man dann einfach noch Themen hat, über die man gemeinsam reden kann. Wie war es bei dir im Freundeskreis?
Ich würde sagen, bei uns Jungs war das gar kein Thema. Viele meiner Freunde hatten noch gar kein Kind zu der Zeit oder waren überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Also eigentlich entspannt in meiner Erinnerung.
Ja, bei euch ist ja die biologische Uhr auch nicht so ein Thema wie bei uns Mädels.
Ja, überhaupt kein Thema. Bei uns war es ja dann schon eins und bei dir auch, würde ich schon sagen, dass wir darüber nachgedacht haben.
Also bei uns meinst du, wegen mir war es bei uns ein Thema, oder?
Ja, ich
weil bei dir war es ja keins.
Der Teamplayer sein, aber ja, natürlich wegen dir.
Ja, ich würde schon lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass mich das gar nicht beschäftigt hat. Als ich dann die 30 schon ein Stück weit überschritten habe, habe ich mich schon gefragt, wie lange ich mich noch mit dem Thema nicht beschäftigen will, weil ich habe erstmal gesagt, jetzt will ich keins und mal gucken, was später ist. Aber später kommt ja dann mit rasenden Schritten näher. Und dadurch, dass ich auch noch im Bereich der Frauengesundheit arbeite und einfach weiß, wie rasant die Fruchtbarkeit einer Frau dann ab Mitte 30 auch abnimmt, habe ich mich schon gefragt, ob ich da, wenn ich zu lange zögere, nicht vielleicht doch irgendwas verpasse, was ich dann später bereue.
Der Impuls war vielleicht ausschlaggebend, dass wir uns nochmal verstärkt mit dem Thema beschäftigt haben. Ich würde aber nicht sagen, dass die biologische Uhr der Grund für den Kinderwunsch am Ende war.
Nee, finde ich auch nicht. Ich finde, das war eher so ein Mindset-Shift, weil wir dann angefangen haben, uns zu fragen, hey, was ist dieses Leben in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch wert? Ist das dann immer noch so schillernd und frei und geil, wie es jetzt gerade ist?
Ich erinnere mich noch gut an das Gespräch. Wir saßen damals spät abends auf der Couch und das Ergebnis war eigentlich, dass wir es ziemlich trist uns vorgestellt haben. Also in 30, 40 Jahren ohne ein Kind zu sein, Weihnachten allein zu feiern, niemand kommt, es ist keine Party im Haus, es ist immer das Gleiche. Es war dann irgendwie nicht das Zielbild, das wir wollten.
Ja, weil diese Reisen, mein Gott, ich meine, du kannst 20 Mal nach New York reisen, aber beim 20. Mal ist es halt auch nicht mehr so geil wie beim ersten Mal.
Kein Geld der Welt, das du dann vielleicht mehr verdienst oder effizienter verdient hast in den Jahren, hilft dir dann an der Stelle.
Und es gibt halt kein Zurück. Du kannst es halt dann nicht mehr rückgängig machen. Gilt zwar andersrum auch, das ist ja das Problem, aber es war schon so ein, was wir uns dann auch gefragt haben auf der Couch, ein, sind wir wirklich bereit, jetzt zu sagen, wir werden das nicht bereuen?
Das waren wir nicht.
Nee,
waren wir nicht, kurzum.
Also es war jetzt kein Switch, den wir dann umgelegt haben und gesagt haben, so, jetzt legen wir los. Aber es war so der erste Gedankenanstoß für einen Prozess, den wir da losgetreten haben, oder?
Der ging dann über Monate. Wir haben immer wieder ausgehend von dem Gedanken dann uns unterhalten über all die Herausforderungen, die da kommen, die wir im Podcast dann noch ansprechen werden in den nächsten Folgen. Und am Ende dieses Prozesses haben wir uns dann ja für ein Kind entschieden.
Genau, wir haben dann einfach immer von der Reue-Seite gedacht und haben gesagt, sind wir bereit, unser Leben für ein Kind zu verändern oder wollen wir den Traum von einem Kind nicht aufgeben? Und haben dann doch gesagt, wir wollen unser Leben verändern. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen egoistisch klingt, weil wir ja schon sagen, oh, dann sind wir im Alter nicht allein. Also dieser Gedanke hat natürlich auch mit reingespielt, auch wenn wir von unserem Kind nicht erwarten, dass es im Stockwerk tiefer unter uns wohnt, wie das so manche Elterngeneration noch tut. Also wegen mir kann unser Kind auch durch die Welt chatten, aber es ist einfach schön, dass da ein Teil unserer Liebe auch weiterlebt in dieser Welt.
Und wir haben uns so ein bisschen ja, vorgenommen und uns die Utopie aufgebaut, dass wir halt beides haben können. Dass wir einfach so weiterleben, die Jobs machen, ein Kind bekommen, das irgendwie toll versorgen, großziehen und you can have it all.
Genau, das war unser Motto. Also we can have it all. Dann haben wir dieses Buch Stillleben gelesen. Also ich habe es gelesen und habe dir davon erzählt. Und die Autorin schildert da ja sehr gut ihre Struggles mit dem Thema Kinder. Und dann haben wir angefangen, ehrlich über das Thema zu sprechen. Weil davor war es dann eher so, ja, schaffen wir alles. Aber wenn man dann mal tiefer reingeht in die Details, ist es doch nicht so easy, wie man sich vielleicht einreden will.
Ja, ich muss zugeben, ich habe es schon sehr romantisiert. Irgendwo, ja, und als Dad und ich bringe mich ein und dann hole ich das Küken mal vom Kita oder Kindergarten ab und gehe noch einen Kaffee trinken gemütlich. Also ich habe es schon sehr einfach erstmal dargestellt und dann haben wir uns mit den Details beschäftigt.
Ja, ich bin dann auch regelmäßig wütend auf dich geworden, wenn du dann gesagt hast, ja, ist doch kein Problem, wenn du dann Mutter bist, dann gehst du halt ein bisschen Kaffee trinken mit dem Kind, weil du eben dir das auch so vorgestellt hast, dass du das so machen würdest. Aber ich wusste halt schon, ach, so easy wird das nicht. Ich hatte ja jede Menge Freundinnen um mich rum mit Kindern und habe ja gesehen, wie deren Alltag aussieht und habe mich ja in diesem Alltag auch nicht gesehen. Klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen ja, egozentrisch, aber dieses, dass sich halt alles um das Kind kreist und ich meiner Selbstverwirklichung nicht mehr nachgehen kann, hat mich schon nach wie vor gestresst. Und ich habe dir auch immer wieder die Frage gestellt, wie kriegen wir das hin, dass ich beruflich nicht komplett untergehe? Ich weiß nicht, ob das jetzt Eitelkeit ist, ob da mehr dahinter steckt, dass ich da so auch um dieses Thema gekreist bin. Wie siehst du das?
Ich bin ja auch darum gekreist, nur die Gesellschaft erzieht ja die Frau eher darum, sich dann schlecht zu fühlen. Weil bei mir war ja irgendwo klar in meinem Anstellungsverhältnis im Management, dass die Care-Arbeit größtenteils bei dir liegt. So als Ausgangspunkt, über den haben wir dann natürlich gesprochen und reflektiert, aber das war erstmal der Startpunkt. Deshalb würde ich dir das nicht vorwerfen, sondern das ist ein legitimer Gedanke.
Und ich habe mir halt auch gedacht, diese ganze Mühe, die ich in Bodysynchron reingesteckt habe, die ist ja dann für die Katz, wenn ich es nicht schaffe, mein Unternehmen am Leben zu erhalten.
Du hast dich ja maximal gestresst, weil du die Care-Arbeit bei dir gesehen hast und eben Bodysynchron fortführen wolltest, willst. Und Bodysynchron ist ja deine Identität, dein Baby. Du hast es aufgebaut, du bist die Stimme der Community, du ist eine Berufung für dich, du hilfst Frauen. Das ist ja klar, oder? Also, dass du das nicht aufgeben willst.
Ja, wie du sagst, es ist eine Berufung. Es ist nicht nur ein Job. Also andere Frauen kennen das vielleicht auch, die sich was aufgebaut haben oder einfach, die es geschafft haben, ihren Traumjob an Land zu ziehen und sich jetzt da komplett verwirklichen können. Dann tut es einem natürlich irgendwie schwer fallen, sich dann nicht mehr in dieser Rolle zu sehen, sondern in der Mutterrolle, die dann einfach ein Jahr draußen ist und sich dann vielleicht schwer tut, danach den Anschluss wieder zu finden.
In deinem Business wird das Jahr Pause ja das Ende bedeuten. Kann man ja mal so ansprechen.
Ja, schon. Also bei Social Media ein Jahr raus sein, kannst du dir eigentlich nicht leisten. Das geht nicht.
Jetzt im Rückblick würdest du sagen, dass die Angst berechtigt war, ob du deine Identität verlierst? Also hast du sie behalten?
Ja, absolut. Es haben sich dann auch für mich Möglichkeiten aufgetan. Mein Verlag ist dann an mich herangetreten und hat mich, als ich schwanger war, gefragt, ob ich ein Buch darüber schreiben will. Also über diese schwierige Kinderwunschthematik, die ich hinter mir hatte. Also ich kann weiterhin Autorin sein, was mir sehr viel Spaß macht. Ich bin auch noch auf Social Media unterwegs. Natürlich schaffe ich es nicht in dem Maße, wie ich das früher geschafft habe, auch wenn ich mich als Vollzeitarbeitende wahrnehme. Aber ich habe trotzdem ein begrenztes Zeitkontingent. Aber dadurch, dass ich noch arbeiten kann, ist meine Identität auch noch die gleiche geblieben. Und es ist jetzt nur die tolle Facette der Mutter hinzugekommen. Also diese Angst war unberechtigt, aber ich glaube, es war gut, dass ich so hart ausgesprochen habe immer wieder, weil das dazu geführt hat, dass wir auch um das Thema gekämpft haben, dass ich es jetzt so machen kann, wie wir es machen.
Wir haben da ja wirklich monatelang intensiv diskutiert, bis wir irgendwo einen gemeinsamen Startpunkt gesehen haben. Und ich glaube, diese intensiven Diskussionen führen jetzt auch dazu, dass es einigermaßen funktioniert.
Genau, das meinte ich. Also damit haben wir den Grundstein gelegt.
Was aber immer noch beinhaltet, dass es nicht gerecht ist. Wir haben eine Lösung gefunden, die für uns als Familie funktioniert. Die Lösung ist aber nicht gerecht.
Nee, überhaupt nicht gerecht, weil ich jetzt einfach die Care-Arbeit mache und das ja, obwohl ich sogar mehr verdiene als du.
Mehr als das Doppelte. Du verdienst deutlich stärker, also du hast das größte Haushaltseinkommen und hast aber gleichzeitig immer noch die maximale Last der Care-Arbeit. Und die Ungerechtigkeit, die ist einfach zentraler Teil unseres Alltags.
Eigentlich würde man jetzt von außen, wenn man drauf guckt, sagen, hä? Sie verdient doppelt so viel wie er und trotzdem bleibt sie zu Hause und kann dann nicht in dem Maße arbeiten, wie sie es vorher konnte. Ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Vielleicht müssen wir kurz erklären, warum wir uns dafür entschieden haben.
Ja, es ist wie immer auf der Welt nicht alles so eindimensional. Du bist ja als Selbstständige nicht so konstant abgesichert. Ich bin ein Angestellter, ich bin seit weit über 10 Jahren in der Firma. Ich habe mehr Sicherheit, dass mein Gehalt regelmäßig kommt, was du ja als Selbstständige nicht hast. Wenn du Umsatzeinbußen hast, dann hast du einfach im nächsten Monat weniger Einkommen.
Genau, also es ist schon so, dass es natürlich schwankt, wenn man selbstständig ist. Man hat mal gute Monate und man hat mal schlechte Monate. Und man muss ja auch hinzusagen, wir haben dann im Kinderwunsch auch beschlossen, wir kaufen uns jetzt ein Haus.
Wir hatten schon ein Reihenhaus, das hat man schon vor dem Kinderwunsch gekauft und haben dann beschlossen, zum Kinderwunsch soll es ein Einfamilienhäuschen sein, freistehendes.
Und genau, wir hatten da ein bisschen was angespart und haben einfach davon geträumt. Also manche sparen ja dann irgendwie für ein großes Auto, das war uns jetzt nicht so wichtig. Wir haben gesagt, wir wollen lieber in einem schönen Haus mit einem schönen Garten unser Kind groß werden sehen und haben deswegen dieses Haus gekauft. Und da wäre es ohne dein Angestelltengehalt schon schwierig geworden.
Jeder Selbstständige, der das vielleicht jetzt hört oder jede Selbstständige, wenn man zur Bank geht und sagt, hey, ich bin selbstständig und ich hatte irgendwie 1, 2 gute Jahre, dann sagt die Bank, okay, wir freuen uns. Schön, wenn Sie sich was angespart haben, aber als Finanzierungsgrundlage geht noch immer nichts über ein Angestelltenverhältnis.
Und es ist ja auch schon so, auch wenn wir jetzt zum Beispiel das bekommen hätten, dieses Haus zu einer erträglichen Rate und du dann aber gesagt hättest, hey, ich gehe jetzt ein Jahr in Elternzeit, dann wäre der komplette finanzielle Druck auf mir gelastet, dass ich diese monatlichen Raten bediene. Und ich glaube, das hätte bei mir eigentlich jegliche Kreativität gekillt, wenn ich dann arbeiten muss und nicht mehr arbeiten kann. Dann ist es ja wirklich ein Must, weil sonst können wir uns unser Leben nicht mehr leisten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es bisher so gut funktioniert, weil du halt den Sockel mit deinem Gehalt für uns trägst, dass unser Leben funktioniert und ich mache quasi so das Sahnehäubchen on top, aber ich muss es nicht verdienen. Unser Leben würde auch funktionieren, wenn ich gar nichts verdienen würde. Und dadurch bin ich so kreativ und frei.
Das hätte tatsächlich auch mit meinen Ansprüchen geclasht, ein Stück weit, dir den Care-Arbeitslast und das ganze Finanzielle in der Familie aufzulasten. Damit wäre ich wahrscheinlich auch schwer klargekommen, weil das echt schon viel auf deinen Schultern gewesen wäre.
Aber du hast trotzdem einen Monat Elternzeit genommen, leider nicht länger, obwohl wir das gerne gemacht hätten. Warum nicht?
Ehrlich gesagt ist die Automobilbranche da schon noch konservativ. Also wer länger als einen Monat Elternzeit nimmt, gilt schon ab einer gewissen Ebene nicht mehr als Karriere interessiert. Es ist keine Übertreibung, das ist einfach so. Das habe ich schon oft beobachtet und selbst auch gesagt bekommen. Und ja, ich hätte vielleicht meinen Arbeitsplatz behalten. Das schon, ich meine, das ist ja auch gesetzliche Grundlage. Aber den Karriereweg, den ich jetzt gehe, hätte ich nicht gehen können.
Und was man ja auch sagen muss, wir hatten ja eine Sondersituation, Schatz. Weil dein Chef ja beschlossen hat, zu gehen, als ich hochschwanger war.
Das war natürlich perfekt, das Timing, oder auch nicht. Der hätte schon noch ein paar Jahre bleiben können, aber der hat sich genau entschieden, zu kündigen, als das Küken kam. Und dann hatte ich die Option, den Job zu nehmen, jetzt oder halt vielleicht nicht mehr.
Auf den hatten wir ja die Jahre davor hingearbeitet und dachten so, ja, in 2-3 Jahre kannst du dann vielleicht die Rolle von deinem Chef einnehmen und das wäre ja dann super, das würde ja gut passen. Und dann auf einmal war das einfach viel, viel früher als gedacht. Und wie du sagst, entweder dann die Rolle annehmen oder plötzlich einen anderen Chef vorgesetzt bekommen, wo du nicht weißt, wie lange der dann auf der Position bleibt, ob die Position dann für dich noch in Frage kommt. Also es war schon so ein Hop oder Top. Wenn wir das wollen, dann müssen wir jetzt zuschlagen. Und ich war da echt richtig gestresst, dass du nach Hause gekommen bist.
Du warst komplett durch. Du hast gehadert mit dem Schicksal. Warum jetzt? Warum nicht später? Ich glaube, du hast sogar geweint, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, andere freuen sich, wenn der Typ befördert wird und ich heule.
Weil einfach dieses ganze Setting, das wir uns schon erarbeitet hatten, wie teilen wir uns das auf und wo habe ich vielleicht noch irgendwo einen Freiheitsgrad, dann nochmal eingeschränkter war. Weil ich dann in der Rolle nochmal mehr Verantwortung übernehmen musste.
Genau, aber dann haben wir zumindest durchgesetzt, dass du trotzdem deinen einen Monat Elternzeit nehmen kannst, gell?
Es ging dann so auf, dass ich quasi den einen Monat Elternzeit genommen habe und danach in die neue Rolle gestartet bin.
Ja, also das, immerhin das, aber das war auch schwierig genug. Ich glaube, da müsstest du dir auch blöde Kommentare anhören. Also das wird dann auch nicht so gern gesehen, wenn man in so einer hohen Rolle dann doch ist und dann den ersten Monat Elternzeit nimmt, das ist in den deutschen Unternehmen noch nicht so angekommen, dass das ja vielleicht auch einfach im Interesse des Mannes ist und auch die Frau unterstützt im Wochenbett.
Gleichberechtigung, wie sie vielleicht in Skandinavien schon vorliegt, ist bei uns in Deutschland einfach nicht möglich.
Und das ist echt mega frustrierend, weil ich ja wirklich viel verdiene. Mit meinem Geld haben wir unser Haus renoviert. Also wir haben uns keinen Kredit aufgenommen für die Renovierungsarbeiten. Unser Haus ist aus den 70ern, sondern das haben wir immer mit dem renoviert, was ich halt verdient habe. Ich habe da ordentlich geschaufelt und dann muss ich halt trotzdem auch noch die Care-Arbeit leisten und du schaffst es gerade mal einen Monat daheim zu sein. Ich war da oft echt frustriert.
Teil der Wahrheit ist auch, dass die Gerechtigkeit möglich gewesen wäre, klar, wenn man es mit Gewalt teilt, 50-50. Was aber hieße, dass sein Unternehmen nicht mehr funktioniert hätte, meine Karriere zu Ende gewesen wäre und wir kein Haus gehabt hätten. Was für uns beide persönlich individuell auch kein Case war.
Also es geht eigentlich nur mit massiven finanziellen Einbußen, wenn man 50-50 machen will, oder?
Ja, wir haben es uns ja auch mal anders durchdacht in Spanien, wenn du dich erinnerst. Mhm. Der eine Abend, wo wir da durch die Straßen geschlendert sind und einen langen Spaziergang hatten nach dem Essen, wo wir mal durchgerechnet haben, was es bedeuten würde, wenn ich komplett aussteige.
Ja, ich weiß noch, du bist mit diesem Vorschlag gekommen und ich dachte mir so, boah, ja geil, klingt mega, weil ich ja auch damals immer gesagt habe, ich wäre viel lieber Papa als Mama, weil da hat man irgendwie die ganzen coolen Sachen und muss aber nicht daheim bleiben und ist nicht in dieser Mama-Falle drin. Deswegen fand ich den Vorschlag erstmal richtig gut und war regelrecht euphorisiert.
Ultra euphorisiert und ich bin ja dann immer der etwas rationalere Typ und habe dann mal mich reingedacht, was es denn wirklich bedeuten würde. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass du als Unternehmerin, als selbstständige Unternehmerin ja Einkommensschwankungen hast und den ganzen Load zu tragen hast. Und am Ende, wenn wir was finanzieren wollen, das nicht funktioniert und wie viel du dann über die Jahre konstant bei all den verschiedenen Herausforderungen, die kommen, verdienen müsstest. Und dann war die Euphorie schnell wieder weg.
Ja, ich muss sagen, ich war da ziemlich frustriert, weil ihr müsst wissen, Tobi und ich haben unterschiedliche Denkprozesse. Ich denke, denke es zu Ende und dann spreche ich drüber. Und Tobi spricht drüber im Gedankenprozess. Und dieses, was wäre, wenn ich daheim bleibe, das war quasi dein Gedankenprozess. Du hattest es aber noch gar nicht zu Ende gedacht, sondern hast dann im Gespräch mit mir das Ganze zu Ende gedacht und hast gemerkt, hoppla, nee, funktioniert irgendwie nicht geil. Und ich war so frustriert, weil ich das Gefühl hatte, er hält mir die Karotte vor die Nase und dann nimmt er sie mir wieder weg, weil geht doch nicht. Ja, dann lass es doch gleich. Das war dann so mein Frust.
Sorry, Schatz. Da sind wir einfach unfassbar unterschiedlich und ich glaube, ich habe da kurz das Endorphin-Hype bei dir ausgelöst und es dann schnell wieder gekillt.
Ja, schon, weil ich dann auch nicht bereit war, diese komplette Last zu tragen. Und dann habe ich mich schon gefragt, ist Gleichberechtigung wirklich reell möglich oder existiert es nur auf dem Papier und niemand macht es?
Es ist nicht möglich. Es gibt ja die biologischen Unterschiede, die sowieso schon da sind. Du musst dieses Kind gebären als Frau, du stillst, wenn du dich dafür entscheidest im Nachgang. Das können wir Männer einfach nicht. Und dann kommen eben noch die rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte hinzu, die wir jetzt lang diskutiert haben. Die ganzen Grenzen, die Unternehmen setzen, die einfach in der Kultur verwurzelt sind. Ich würde sagen, es ist nicht möglich. Wie siehst du es?
Ja, und dann auch, wie man einfach mit Männern umgeht, die das dann machen. Das sind dann irgendwie die Luschen, die keine Karriere machen wollen. Wenn du jetzt nicht gerade in einem super modernen Startup arbeitest, wo das vielleicht gang und gäbe ist, dass sich dann zwei Leute eine Führungsposition teilen. Ich glaube, sowas gibt es schon. Aber in der alten Automobilbranche habe ich sowas noch nie gehört, dass es sowas gibt.
Ich würde sagen, das ist nicht nur in der Automobilbranche so, sondern in vielen anderen alteingesessenen männerdominierten Branchen ist es sehr ähnlich. Das ist einfach die unbequeme Wahrheit in der Welt, in der wir leben.
Ja, da hast du recht. Und am Ende ist dann die Frau die Leidtragende, die dann den Karriereknick hat, die finanziellen Einbußen und am Schluss vielleicht sogar die Altersarmut.
Hattest du denn Angst vor Altersarmut?
Mich hat das Thema schon beschäftigt. Wenn ich mich mit diesem Thema befasst habe, Kinder kriegen, raus sein, Care-Arbeit leisten, was ist dann im Alter? Fehlen dir dann Rentenpunkte? Auch aufgrund der Historie, wenn ich unsere beiden Mütter anschaue, die ja auf unterschiedliche Art und Weise finanziell von ihren Männern abhängig sind und dadurch ja auch nicht mehr frei in der Entscheidung zu gehen oder zu bleiben. Also wenn du einfach dir das Leben ohne deinen Mann dann nicht mehr leisten kannst im Alter, dann kannst du halt auch nicht gehen, wenn der Scheiße baut. Und das finde ich halt eine ungute Konstellation. Deswegen hatte ich schon immer Stress, was das Thema Altersarmut angeht, vor allem wenn ich auf die älteren Generationen geblickt habe, wie das bei denen gelaufen ist.
Ich habe aber das Gefühl, dass sich das nicht unbedingt geändert hat. Also in unserem Umfeld gibt es schon viele Beispiele, wo es noch immer so ist.
Ja, also es gibt schon Leute in unserem Umfeld, Frauen, die jetzt einfach durch unglückliche Situationen auch wieder finanziell abhängig vom Mann geworden sind, da hast du schon recht, weil vor allem auch in unserem Umfeld die Frauen ja schon den Großteil der Care-Arbeit leisten und ich jetzt nicht weiß, wie die das dann handhaben, ob alle einen Ausgleich von ihrem Partner gezahlt bekommen dafür. Ich glaube eher weniger.
Was meinst du mit Ausgleich?
Naja, also wenn die Frau halt nicht arbeitet und dadurch dann ihre Altersvorsorge nicht decken kann, dass man vielleicht sagt, hey, die Frau macht eine private Altersvorsorge und die zahlt halt dann der Mann in der Zeit.
Das verstehe ich, das teile ich auch. Das wäre für mich immer klar gewesen, dass ich, wenn du deine Altersvorsorge selbst nicht mehr hättest zahlen können, dass ich das dann bestreite. Es kam ja glücklicherweise anders, dass du es kannst, aber das hätte ich getan, das wäre für mich klar gewesen.
Ja, stimmt, das hast du damals auch gesagt. Das hätte ich tatsächlich auch in Anspruch genommen, weil ich das einfach nur fair finde, dass dann derjenige, der das Geld verdient, dann auch die Altersvorsorge von beiden bestreitet, weil die Frau tut ja auch was. Die liegt ja nicht nur in der Sonne und bräunt sich, sondern die arbeitet ja auch. Es ist halt Care-Arbeit, aber die ist ja trotzdem Arbeiterin für die Familie. Und dementsprechend finde ich es nur fair. Bei uns ist es zum Glück so, ich habe ja mehrere private Altersvorsorgen, auch weil du mir in den Arsch getreten hast, um ehrlich zu sein. Sonst, wer weiß, ob ich die hätte.
Zinseszinseffekt nutzen ist die Devise.
Genau, also da hast du mir früh schon Feuer unterm Hintern gemacht, dass ich das auch abschließe, so wie du. Also wir haben beide private Altersvorsorgen und die habe ich dann auch weiter befüllen können und kann das auch noch. Und deswegen ist meine Angst vor dieser Altersarmut jetzt in dem Sinne nicht gegeben. Und ich empfehle tatsächlich auch jeder Frau, sich damit zu beschäftigen und das Thema nicht wegzuschieben, nur weil es lästig ist. Ich kenne das, mir geht das auch so. Aber es wäre wirklich gut, wenn ihr euch darum kümmert oder auch an die Männer, die zuhören, dass ihr ähnlich wie mein Mann den Frauen Feuer unterm Arsch macht.
Schaut euch das wirklich an, weil das ein oder andere Jahr, indem man es früher macht als später, macht nach hinten raus wirklich auch rein mathematisch, ich will jetzt nicht abtauchen in Finanzierungsthemen, richtig viel Sinn. Im Idealfall packt ihr das vor dem Kinderwunsch an, dann steht das schon, ihr habt dann keinen Stress, wenn es um ganz andere Themen geht und seid einfach gut aufgestellt fürs Alter.
Ja, also da bin ich auch froh, dass du diesen Load aufgenommen hast, den finanziellen da, das für uns zu regeln, weil ich ja sonst jetzt echt schon viel Load habe im Alltag mit der Betreuung, wo unser Küken jetzt da ist, mit meiner Arbeit, das Ganze am Leben zu halten. Natürlich auch Haushalt schmeiße ich irgendwie auch noch größtenteils jetzt wieder ich, weil ich einfach mehr daheim bin. Und ich habe das Gefühl, dass sich das schon auch manchmal stresst, dass du dich so ein bisschen unzulänglich fühlst.
Es stresst mich tatsächlich sehr oft, weil du so viel auf den Schultern hast. Du kümmerst dich den Großteil des Tages um das Küken. Körperlich, du stillst, du trägst es durch die Gegend, du hast den Load, was zieht's an? Du hast den Load, wie fördere ich das Küken? Muss ich mehr sprechen? Muss ich mehr zeigen? Spazieren gehen, visuelle Reize schaffen? Also all das, da gibt es jetzt unendlich viele Beispiele. Und gleichzeitig hast du aber auch noch den Load, deine Unternehmung, deine Firma Bodysynchron weiterzuführen. Und das ist schon mega viel. Ich bin halt in der Arbeit und wenn ich in der Arbeit bin, bin ich in der Arbeit. Und wenn ich zu Hause bin, zu Hause. Und ich würde dich wirklich gerne mehr unterstützen, aber ich bin halt auch limitiert. Und dieses Dilemma stresst mich schon. Überlagert wird der Stress natürlich von der krassen Liebe, die du damit erzeugst, weil du alles für die Familie gibst und auch noch finanziell den Beitrag leistest. Und das, ja, erfüllt mich einfach mit maximaler Liebe zu dir.
Das ist sehr schön von dir zu hören. Du sagst es mir ja auch zum Glück echt oft. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig, dass du einfach meinen Load siehst und meine Struggles siehst und mir auch versuchst, da rauszuhelfen, weil ich glaube, wenn du das nicht oft genug artikulieren würdest, sondern immer irgendwie das als selbstverständlich nehmen würdest, dass ich dann super oft frustriert wäre und meinen Frust an dir auslassen würde und wir dann regelmäßig Streits hätten. Wir haben ja so auch schon manchmal Diskussionen, wenn du irgendwie zu spät nach Hause kommst und ich noch was tun muss, aber es hält sich im Rahmen, würde ich sagen.
Unsere Erfahrung ist, dass es für dich ja eben wichtig ist, gesehen zu werden. Ich habe gelernt, dass ich dir das auch wirklich sage und beschreibe, also auch Kleinigkeiten. Hey, cool, dass du noch die Küche aufgeräumt hast, während du das Küken betreut hast oder gearbeitet hast. Und ich habe oft den Fehler gemacht und mache ihn immer noch manchmal, dass ich, wenn du wütend aufs System bist oder wütend auf Umstände oder auf irgendwas Externes, das immer auf mich referenziere, weil ich, wie vorhin beschrieben, diese Unzulänglichkeit fühle, dass ich nicht dich entsprechend unterstützen kann und damit, ohne dass du es tust und du artikulierst es auch nicht, beziehe ich deine Wut oder Enttäuschung, die vorherrscht, sehr, sehr oft auf mich. Und das führt dann wiederum dazu, dass ich mich verteidige, obwohl ich mich nicht verteidigen müsste.
Ja, genau. Dadurch haben wir dann tatsächlich öfter mal Diskussionen, weil du dich angegriffen fühlst, weil du auch ein anderer Verarbeiter bist als ich. Wenn ich frustriert bin, dann muss das raus, dann muss ich schimpfen. Und du bist, glaube ich, eher der Typ, der sagt, was bringt es jetzt, über das System zu schimpfen? Damit ändere ich das System ja nicht.
Effizienz, Effizienz, Effizienz. Ich habe das Problem dann da, ich erkenne es und dann versuche ich in Lösungen zu denken. Mir bringt es nichts, über das Problem zu reden, das zum Ausdruck zu bringen, das von 5 Perspektiven emotional zu beleuchten, weil ich kenne es ja schon.
Ja, und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil ich dann eben einfach nur mal wütend sein will und einfach mal schimpfen will und auch will, dass du mit mir reingehst in diese Wut und wir gemeinsam mal so richtig über Deutschland abhaten, wie schwierig uns dieses Land das macht und dass wir jetzt nach Skandinavien ziehen sollten. Und das kannst du aber nicht, weil du dann sofort eine Lösung finden willst, aber es gibt halt keine.
So ist es. Es gibt keine Lösung, schon gar keine einfache. Einer oder eine muss zurückstecken.
Und das war in dem Fall ich. Wir haben es ja euch schon durchgerechnet, dass es für uns einfach am meisten Sinn ergeben hat, trotz meines Mehrverdienstes, dass ich die Kröte schlucke und dass ich das erste Jahr daheim bleibe. Und irgendwann habe ich dann auch aufgehört, gegen diese Ungerechtigkeit zu kämpfen, die halt einfach da ist, und habe angefangen, sie zu akzeptieren, weil ich es ja nicht ändern kann. Und dann habe ich nur die Wahl, entweder ich akzeptiere es und bekomme ein Kind oder ich akzeptiere es nicht, dann kann ich kein Kind bekommen. Das war eigentlich dann die Entscheidung, die ich treffen musste. Und deswegen habe ich mich dann fürs Kind entschieden und ja, lebe jetzt mit dieser Ungerechtigkeit, die einfach da ist.
Wir versuchen natürlich, das maximal zu lindern, indem wir uns in unserer Stadt umgeschaut haben, was kann man noch an Support hinzuholen? Kann man eine Babysitterin als Minijob hinzuholen, was wir dann auch getan haben? Wir haben deine Mama, die ein, zweimal die Woche unterstützt. Das sind immer so 2 bis 3 Stunden Intervalle, wo einfach du entlastet wirst, damit du den minimalen Freiraum hast, um dein Business am Leben zu halten.
Und du versuchst halt nach der Arbeit immer sofort Küken übernehmen, dass ich arbeiten kann, am Wochenende immer, manchmal sogar am frühen Morgen, wenn du es schaffst.
Ich habe meine Küken morgende, ich wollte es gerade sagen, wenn ich nicht auf Dienstreise bin oder weiter wegfahren muss, dann stehe ich mit dem Küken auf und habe am Morgen einfach schöne Zeit, die ich gemeinsam mit meinem Kind verbringe.
Ja, und in der Zeit kann ich dann auch entweder einfach mal die Zeit für mich nutzen, um mal in Ruhe zu duschen ohne Stress oder halt auch was zu arbeiten, wenn was Dringendes ansteht. Und mit dieser Babysitterin, die 2-mal die Woche kommt und meiner Mama, die 1 bis 2-mal die Woche kommt, plus Wochenende, plus Abende, kriegen wir es irgendwie gebacken, dass ich trotzdem noch so arbeiten kann, dass mein Unternehmen, toi toi toi, zumindest bis Stand heute, läuft.
Unser Tipp ist, schaut euch in eurem Städtchen, in eurer Stadt um, ob es da Modelle gibt, ob es da Vereine gibt, die euch helfen. Wir waren auch überrascht. Wir leben, wie ihr ja vielleicht an meinem Einschlag hört, im bayerischen Raum, in einer nicht riesengroßen Stadt. Und auch da gab es wirklich Unterstützungsangebote.
Genau, da gab es einen Verein und der hängt sehr nah an einem großen Unternehmen dran. Das große Unternehmen hat da viel Geld reingesteckt und dadurch ermöglicht es dieser Verein halt Familienbetreuung flexibel zu organisieren. Also auch wenn man eben schon kleine Kinder hat, dass man die nicht mit wenigen Monaten in eine Krippe stecken muss, was für mich jetzt zum Beispiel nicht in Frage gekommen wäre, sondern dass man halt vielleicht einen Babysitter hat, der dann 1-2-mal die Woche kommt. Und das hilft wirklich schon sehr. Also mir hilft das sehr gut. Ist auch ein Luxus. Ich weiß, dass sich das nicht jeder leisten kann. Aber ich gebe das Geld dafür gerne aus. Das geht ja auch von unserem Verdienst dann wieder weg. Aber das ist es mir auch wert, weil ich dadurch einfach meine Identität mehr behalten kann, mehr ich bleibe. Und ich liebe sowohl es dann zu arbeiten. Ich freue mich dann richtig, wenn ich vorm Computer sitze und dann einfach mal 3 Stunden vor der Nase habe, wo ich jetzt in die Tasten hauen kann. Und genauso freue ich mich danach wieder riesig beim Küken zu sein und nehme mir die Zeit viel wertvoller wahr und schätze die viel mehr, weil ich eben nicht die ganze Zeit nur drin hänge und braindead bin von 1000 Spielen, sondern einfach zwischendurch mal was für mein Gehirn gemacht habe. Und dieser Mix funktioniert eigentlich richtig gut für mich. Und natürlich ist auch der Plan, dass das Küken dann im Herbst in die Kita gehen wird. Und ja, wenn das mit dem Kita-Platz klappen würde, dann wäre das echt klasse.
Würdest du sagen, dass wir, als wir uns damals im Kinderwunsch oder im Entscheidungsprozess diesen beispielhaften Alltag ausgemalt haben, dass das hilfreich war, dass das zugetroffen hat oder war das eher utopisch, wie wir damals unterwegs waren?
Ich habe dir ja damals an den Kopf geworfen, dass du viel zu utopisch bist und die Erfahrungen quasi gespiegelt von meinem Freundeskreis, wie hart die Frauen strugglen und so weiter. Und habe gesagt, was ist zum Beispiel, wenn wir ein Schreikind bekommen? Dann funktioniert das alles nicht. Und du hast immer gesagt, nee, das wird alles gut. Und ich muss sagen, im Nachhinein hast du sogar recht behalten. Also es ist eigentlich jetzt ziemlich genau so gekommen, wie du es in deinem Utopie-Alltag gemalt hast. Zum Glück, weil unser Küken halt auch einfach ein Anfängerbaby ist.
Ich wollte gerade sagen, die Props gehören dem Küken. Ich war halt optimistisch und das Küken hat mir den Arsch gerettet.
Ja, so ist es. Aber genau, also das können wir euch auch empfehlen. Malt euch mal wirklich so einen Alltag, mal so eine Woche, einen Monat aus. Wie würde das bei euch aussehen? Auch mit Support, was könntet ihr rausholen? Eben funktioniert es vielleicht, morgens eine Einheit zu machen, abends eine Einheit, am Wochenende? Denkt das wirklich mal konkret durch und dann seid ihr auch so ein bisschen näher dran, funktioniert das für euch oder nicht, wenn man das wirklich mal so konkret durchexerziert hat?
Mir hat es extrem gut getan und ich glaube auch dir und somit uns als Paar, dass wir wirklich vorher alles im Detail durchgeredet haben, vielleicht manches auch zerredet, wo wir uns vielleicht ein bisschen vergaloppiert haben, aber wenn man alles im Detail bespricht und auch wirklich Ängste ausspricht oder Ansprüche, die man hat, dass man sich auch nicht schlecht fühlt, wenn man sagt, hey, ich will trotzdem den Job fortführen, obwohl ich meinen Küken über alles liebe. Sprecht das aus gegenüber, dann werdet ihr wieder sichtbar, dann seht ihr euch gegenüber und habt später, wenn das Küken dann da ist und der Zug rollt, der nicht mehr anhält, das Problem schon größtenteils gelöst.
Ja, weil dann kommen diese Konflikte nicht auf, wenn man sich vorher irgendwas verspricht. Auch das sehen wir im Umfeld, dass die Männer irgendwie sagen, hey, ich mache das dann so und so. Die Frauen erwarten das. Und dann scheitern die Männer aber an der knallharten Realität, was ja auch verständlich ist, wenn das Unternehmen dich nicht lässt. Aber dann sind die Frauen halt maximal enttäuscht und sind dann aber schon schwanger oder das Kind ist gar da. Und dann ist es echt richtig, richtig zappendüster.
Ehrlich sein und sich keine utopischen Versprechungen machen, ist so, so wichtig. Das haben wir auch gemerkt. Ich scheitere ja auch manchmal noch an Ankündigungen im Alltag, wann ich zurückkomme oder was ich noch alles Tolles tue und schaff's dann nicht. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil halt, was weiß ich, welche Faktoren zutreffen. Aber das ist wichtig, dass man daran immer wieder arbeitet.
Ja, genau. Das ist unser ewiges Thema. Erwartungsmanagement ist das A und O. Und als Mann sollte man da wirklich realistische Erwartungen bei der Frau schüren. Oder andersrum, wenn die Frau arbeiten geht und der Mann daheim bleibt, ist es jetzt nicht jeder in dem Modell, in dem wir sind. Aber für mich ist es wirklich wichtig, dass ich mich auf Dinge verlassen kann, die du mir ankündigst. Und wenn das nicht klappt, dann explodiert es halt.
Perfektion gibt es auch nicht. Wir reden immer wieder und arbeiten auch im Erwartungsmanagement und es wird auch besser. Aber das wollen wir euch auch sagen. Ich glaube, nobody's perfect, wir auch nicht. Bleibt einfach dran.
Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang gehen, wo wir unsicher waren, wollen wir ein Kind oder wollen wir keins? Was würdest du sagen zu Leuten, die sagen, wir sind unsicher, ob wir ein Kind bekommen wollen?
Ich würde nicht auf das Sprichwort eingehen, man muss einfach springen.
Oh ja, das hasse ich.
Auch hier, ähnlich wie in dem Erwartungsmanagement-Thema, sprecht drüber, malt euch das aus, wie soll euer Leben aus, geht in die Facetten, in die Details, blickt in die Zukunft und sprecht eben auch mögliche Problemfelder an.
Genau, diese Aussage, ihr seid nie bereit, ihr müsst einfach loslegen, stimmt in meinen Augen nicht. Also bereit wird man durch Kommunikation, durch viele Diskussionen und Gespräche, in denen man sich das wirklich mal strickt, wie man das machen möchte, und dann ist man auch wirklich bereit. Also als wir angefangen haben, wir waren wirklich ready. Wir haben nicht gesagt, das ist ein Sprung ins Unbekannte. Klar kennst du da noch nicht alle Faktoren, aber du hast dir zumindest als Paar einen groben Plan gemacht. Und das wäre wirklich unsere Empfehlung an alle Unentschlossenen. Und wenn ihr im Rahmen dieser Diskussionen merkt, hey, nee, irgendwie wollen wir es doch nicht. Irgendwie finden wir unser Leben wirklich geil, so wie es ist. Dann müsst ihr kein Kind bekommen. Auch wenn alle um euch rum da die Babys aus dem Bauch rauspoppen, ihr müsst das nicht machen. Jeder sollte das Leben so stricken, wie er oder sie es für richtig hält. Und ein Baby kann eine wunderschöne Erweiterung der Familie sein, aber eine Familie kann auch ohne Baby wundervoll funktionieren.
Und gebt euch die Zeit in diesen Gesprächen, auch wenn es mal scheppert, wie wir in Bayern sagen würden. Also wenn man streitet und dann mal wieder 2 Wochen das Thema beiseite legt und dann wieder aufgreift, ist es auch okay. Es ist, glaube ich, eine falsche Erwartungshaltung zu sagen, ich bespreche das Thema jetzt und habe nach 2 Stunden ein Ergebnis. Das
ich glaube, wir haben da 2 Jahre rumdiskutiert, oder? So, wenn man es komplett zusammenrechnet.
Ja, intensiv vielleicht 1,5 am Ende, aber es kam ja vorher immer mal wieder an der Stelle hoch.
Ja.
Was unsere Botschaft heute ist, ihr seid nicht allein damit. Wir machen den Podcast hier und quasseln euch die Ohren voll, weil wir selbst die Erfahrungen gemacht haben und von vielen Freunden auch mehr oder weniger indirekt mitbekommen haben, dass sie diese Struggle auch haben. Und wir sind der Meinung, wir müssen darüber reden, alle miteinander.
Weil nur dann kann sich auch was ändern und dann wird es vielleicht für nachfolgende Generationen auch endlich leichter, dass man es doch gerechter aufgeteilt bekommt.
Jetzt sind wir am Ende der ersten Folge angekommen und Schatz, was erwartet denn unsere Hörer und Hörerinnen in den nächsten Wochen?
Wir werden ganz intensiv in unsere Kinderwunschreise eintauchen, also Fehlgeburt, Eileiterschwangerschaft, viele Emotionen und Tränen, richtig viel Blut.
Das klingt nach Horrorfilm, war aber unser echtes Leben.
Und alle Folgen von Baby Steps werden ab jetzt immer wöchentlich am Mittwoch erscheinen. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an alle, die das Thema interessiert, ob sie schon Eltern sind oder noch nicht oder niemals Eltern werden wollen. Wir freuen uns, wenn ihr es weiterempfehlt, weil das unterstützt unsere Arbeit, damit wir die hier fortsetzen können.
Und gebt uns gern Feedback. Es ist wirklich alles willkommen. Fragen, Erfahrungen, auch Kritik. Ihr findet in den Shownotes unsere E-Mail-Adresse. Bitte schreibt uns immer gerne.
Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr dem Podcast 5 Sterne dalasst, weil dann erreichen wir einfach noch mehr Menschen. Und dann hören wir uns jetzt in 1 Woche wieder. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
Ciao, ciao.